sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selbst kennenzulernen, hilft absolut, in seine Stärke zu finden.
Herzlich willkommen und so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. Jasmin Wagner hat zum Abschluss der letzten Podcast-Folge gesagt, Smartphones haben viel Gutes in unser Leben gebracht, aber wir sollen sie auch auf jeden Fall immer mal weglegen. Und da dachte ich, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Gast. Warum? Das kann er uns gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sven Lindberg.
Ja, hallo Janina, das freut mich, dass ich heute hier sein kann und mir mal den Ponyhof genau anschaue.
Finde ich auch richtig gut, denn du kennst dich ja in ganz unterschiedlichen psychologischen Bereichen aus und wir sprechen ja immer über den Weg zur Stärke und das ist für mich und für sicherlich alle ZuhörerInnen natürlich auch total spannend, mal von dir zu hören, wie bildet sich das eigentlich mit dem Weg zur Stärke? Also ist das was, was man von zu Hause mitgegeben bekommt? Ist das was Erbliches? Kannst du dazu eigentlich was sagen?
Erstmal noch spannend. Ich habe ja gehört, dass sozusagen einer deiner letzten Gästin das Thema Smartphone angesprochen hat und dass man es mal weglegen soll. Finde ich einen sehr guten Aufruf, weil wir tatsächlich auch in einer der letzten Studien herausgefunden haben, dass selbst wenn wir das ganz ausschalten, also wirklich aus, dass dann also trotzdem noch unsere Konzentration gestört wird. Und das ist natürlich eine Geschichte, die eigentlich nochmal darauf hinweist, dass wir da sehr, sehr achtsam sein müssen und sollten. Und vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber. Ich finde es halt eben sehr wichtig zu schauen, wie können wir unsere eigenen Stärken finden. Und es ist ja immer eine große Frage, ja, das ist angeboren, da können wir nichts mehr tun oder was kann man tun und was nicht. Das Interessante ist, dass es da in den letzten 10, 20 Jahren so viele neue Erkenntnisse zu gibt. Und das Wichtigste ist eigentlich, nein, es steht nicht schon alles geschrieben in den Genen und man kann da nichts mehr tun, sondern wir können sehr wohl sehr viel tun und dass es letztendlich alles viel interaktiver ist und viel mehr zusammengreift, als wir bisher gedacht haben. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr schöne Botschaft für uns alle, nicht nur für uns Forscher, sondern auch tatsächlich für uns Eltern, wenn wir wissen, okay, da kann man doch so viel machen und es kann sich so viel entwickeln.
Ach, super spannend. Und trotzdem sagt man ja, die ersten Jahre sind ganz besonders prägend. Das ist richtig, oder? Ist es später schwerer, Dinge zu verändern? Also setzen sich diese Muster gerade am Anfang eben besonders prägnant fest?
Genau, auch da muss man wieder aufpassen, dass man sich nicht zu viel Angst macht, zu viel Sorgen. Also weil man ja auch weiß, okay, es gibt tatsächlich auch Personen, die mit sehr schlechten Voraussetzungen auf die Welt kommen und sich trotzdem toll entwickeln. Was wiederum damit zu tun hat, dass wir eben sehr plastisch sind. Also dass wir immer die Chance haben, auch noch Veränderungen umsetzen zu können. Die Sache ist nur natürlich die, dass wir erstmal eine genetische Voraussetzung haben und auch, dass viele Dinge schon passieren, bevor wir überhaupt als Embryo uns einnisten. Also das heißt, viele Voraussetzungen der Eltern spielen eine Rolle. Dann auch, wie Schwangerschaft zum Beispiel verläuft und letztendlich, und deswegen sind die ersten Jahre so wichtig, setzen wir eine sehr starke Grundlage, weil Lernen funktioniert eigentlich so, ich mache Erfahrung, wenn die Erfahrungen sich wiederholen, dann entstehen neuronale Verbindungen. Neuronale Verbindungen entstehen durch Erfahrung und durch Wiederholung. Und dann baut sich das auf, von dem ich viel erfahre. Und das, was ich sozusagen nicht lerne, da gibt es auch keine Verbindung zu. Und deswegen letztendlich entsteht ein stabiles Netzwerk von Neuronen über die Lernerfahrung. Und die werden eben in den ersten Jahren gesetzt. Also das heißt, habe ich eine stabile Erfahrung von Bindung zu meinen Eltern, dann setze ich das nieder als ein Netzwerk im Gehirn. Da habe ich die Erfahrung, dass wenn ich schreie, jemand kommt und mich tröstet, dann weiß ich, ah okay, es gibt eine stabile Umwelt. Und dann baut sich auch sowas wie ein Sicherheitsgefühl auf. Und das sind letztendlich alles Verbindungen, die mit der Zeit zu Netzwerken werden und interagieren. Und da kann man sich andersrum vorstellen, wenn diese Erfahrungen nicht da sind, instabil, immer wieder wechselnd, dann ist es schwerer, dass diese Verbindungen sich aufbauen. Dann ist es auch schwieriger, dass sich Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen wie Motorik und Sprache zum Beispiel ergeben. Weil tatsächlich, wenn die Erfahrungen nicht da sind und die nicht wiederkehrend sind und stabil, dann kann es eben dazu kommen, dass das eben stückhaft bleibt oder eben sich langsam oder gar nicht entwickelt.
Ich finde es so hochspannend, sich das auch nochmal bewusst zu machen, dass auch wann immer man eigene Muster ändern möchte, ja, und sei es Essensgewohnheiten oder sich gesünder im Alltag auch bewegen, mehr Sport machen, dann heißt es, dass man einfach die Dinge immer wieder wiederholen muss. Das wissen wir natürlich eigentlich alle, ja. Aber das nochmal von dir so bewusst dargelegt zu bekommen, macht mir auf jeden Fall noch mehr deutlich, ja, dass wir wirklich eigentlich fast alles verändern können, was wir wirklich wollen. Lieber Sven, ich bin schon voll eingestiegen, weil ich wirklich so viel Lust habe auf diese Folge. Und ich muss auch sagen, ich selber sage manchmal, ich bin ein kleiner Hobbypsychologe und finde es einfach hoch, hoch spannend, auch die Bereiche, an denen du forschst. Da wollen wir gleich noch mehr dazu sprechen. Aber natürlich möchte ich dir, wie allen anderen Gästen, auch ein paar kurze Fragen zum Eingang stellen, damit wir dich noch besser kennenlernen. Würdest du sagen, dass du eher ein Träumer oder ein Realist bist?
Ich bin ein absolut verträumter Realist.
Ah, okay. Und bist du eher extro oder introvertiert?
Ich glaube, die meisten Leute nehmen mich eher als extrovertiert wahr und ich mich manchmal auch, aber ich habe eine ziemlich starke introvertierte Seite. Also ich bin gerne unter Menschen, ich mag es auch gerne, wenn ich einen Witz mache und Leute lachen, aber ich habe auch gerne meine Ruhe und brauche die auch.
Und wo wir jetzt heute mit dir den Experten hier haben, wahrscheinlich ist es auch bei den meisten Menschen so, dass es am Ende eine Mischung ist, mehr ausgeprägt in die eine oder andere Richtung, oder?
Ja, absolut. Also es kommt so ein bisschen daher mit dieses, bist du dies oder bist du das, weil die Persönlichkeitsmodelle sich so entwickelt haben, dass man sagt, okay, es gibt die verschiedenen Pole, also ein Spektrum, und man ist eher in dem und dem Bereich. Aber was die wenigsten wissen, ist eben tatsächlich, dass die meisten Menschen eben in vielen Bereichen eine Mischform sind. Deswegen gibt es den Typ, introvertierter, extrovertierter oder andersrum, gibt es tatsächlich.
Und bist du eher Herdentier oder Einzelgänger?
Ich bin da tatsächlich eher Einzelgänger, der aber auch gerne mal in der Herde unterwegs ist.
Das hast du schön formuliert. In Bezug auf den Ponyhof vor allem. Was würdest du sagen, ist die beste Eigenschaft von uns Menschen?
Tatsächlich die beste Eigenschaft von uns Menschen ist, dass wir lieben können. Und das ist wirklich eine extrem wichtige Sache und auch nicht so esoterisch, wie es klingt, sondern auch eine sehr aus der Psychologie fundierte Basis ist, sich selber zu lieben, ist extrem wichtig. Und dann die Liebe zu anderen und mit anderen ist dann letztendlich eigentlich das Ideal.
Das ist ja auch so ein Thema, was gefühlt jetzt erst in den letzten Jahren auch so richtig hochgekommen ist, dass man sich selber lieben soll, oder? Ich habe immer das Gefühl, als ich noch klein war und wenn ich so meine Mama, meine Oma reden höre, früher hatten die Menschen einfach so viel andere Sachen auf dem Teller, das wirklich auch Dinge sind, die in der Gesellschaft überhaupt nicht gelebt wurden, oder? Wie ist das?
Absolut. Also was tatsächlich auch sehr viel damit zusammenhängt, jetzt gerade wir in Deutschland, unsere Generation kommt halt aus einer traumatisierten Generation. Also das heißt, unsere Eltern haben traumatisierte Eltern gehabt. Also das heißt, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern kommen aus einer traumatisierten Gesellschaft. Das heißt, wir hatten halt ein Klima, in dem lange gar nicht groß über Gefühle gesprochen wurde, weil eben die Generation, die im Krieg war, einfach eine ganze Zeit ausgeblendet hat. Da wurde nicht drüber geredet. Also ich habe sehr gutes Verhältnis zu meinem Großvater gehabt, aber über bestimmte Zeiträume wurde nicht geredet. Für mich war er immer ein sehr herzlicher, offener Mensch, aber er war, glaube ich, ein sehr strenger Vater zu meinem Vater gegenüber. Und man merkt einfach tatsächlich, dass es extrem geprägt ist durch diesen Massentrauma, den ganz Europa, die ganze Welt durch den Krieg hatte. Und dass man eben auch merkt, okay, warum fiel es denn diesen Generationen auch so schwer, die Liebe zu zeigen ihren Kindern gegenüber? Warum war da so viel Härte? Und das hat viel damit zu tun, tatsächlich, dass es eben ihnen schwer fiel, die eigene Liebe zu sich zuzulassen. Und also deswegen ist es halt eine Geschichte, die man mal weiß. Also es ist nicht nur wichtig, Kinder einfach zu lieben, sondern ihnen auch beizubringen und ihnen zu erlauben, sich selber zu lieben, dass das gut ist. Wenn ich das schaffe, dann kann ich auch Liebe von anderen annehmen. Und das ist auch eine Geschichte, die in der Beziehungsforschung eine große Rolle spielt. Also warum haben manche Personen Probleme in Beziehungen? Und ich mache immer wieder die gleichen Fehler und dies, das hat viel damit zu tun, dass sie Probleme mit der Eigenliebe haben. Dass das sozusagen eigentlich auch wieder eine große Grundlage oder eine wichtige Grundlage ist, um stabile Beziehungen eingehen zu können.
Hochspannend. Das heißt, du sagst, dass das Muster eben auch oder Verhaltensweisen natürlich von der einen Generation auf die andere übertragen werden, wie jetzt in der deutschen Gesellschaft, wenn man es pauschalisieren will, vielleicht das Thema Liebe eben auch. Und inwieweit hilft uns dann eben diese Bewusstheit, die Dinge aufzuarbeiten? Können wir das jetzt auch komplett verändern dann? Also können wir wirklich quasi die Vergangenheit auch für unsere Vorfahren und für alle zukünftigen in einer Generation aufarbeiten? Wie lange braucht sowas? Gibt es da Erfahrungswerte?
Also auf Generationen bezogen sieht man, sind natürlich die Prozesse extrem lang. Aus der Wirtschaft sagt man Change-Management-Prozesse. Also merken wir ja gerade extrem, so dieses früher war alles besser, es soll so bleiben, wie es ist und so weiter und so fort. Das heißt, es ist erstmal, weil wir Menschen sind einfach angstgetrieben, was in Anführungszeichen aus der Biologie kommt, weil das hat dazu geführt, dass wir überleben. Weil wenn ich nicht ständig links und rechts gucke und aus der Höhle gehe, dann frisst mich halt der Säbelzahntiger. Also das heißt, generell erstmal vorsichtig zu sein, Gefahr im Kopf zu haben, zu denken, ist gut, weil es die Spezies rettet. Jetzt haben wir halt so viele Sachen, die unsere Grundbedürfnisse sicherstellen. Also wir leben relativ sicher, uns geht's gut, Ernährung ist gesichert. Das heißt, wir können uns eigentlich auch um andere Dinge kümmern. Aber es ist halt sehr, sehr schwer sozusagen, diese nächsten Schritte zu gehen. Und deswegen muss man erstmal eigentlich als Gesellschaft dieses Widerstreben an dem Alten festhalten, muss man überwinden. Auf der persönlichen Ebene, deswegen, weil wir da ja schon kurz drüber gesprochen haben, weil du gesagt hast, warum sind die ersten Jahre so wichtig? Wir können unser Leben lang lernen. Das ist erstmal super und gut zu wissen. Aber alles, was später kommt, wird umso schwieriger, weil wir müssen erstmal, und das passt so ein bisschen auch zu dem gesellschaftlichen Bezug, wir müssen erstmal etwas, was wir akzeptieren und was immer schon so ist, müssen wir aufbrechen. Also Beispiel, weiß ich nicht, man trinkt zu viel Alkohol und möchte dann das ändern. Dann ist es erstmal schwer, weil zum Beispiel Alkohol mit Fußball gucken verbunden ist, mit Gesellschaft und dies und das. Und dann muss man erstmal seine Gewohnheit ändern. Und das dauert, weil das eben auf körperlicher Ebene ist, auf kognitiver Ebene, also meine Gedanken dazu, sozialer Ebene und so weiter. Und das ist sehr, sehr schwer. Und dann müssen sozusagen das, was gelernt ist, muss überschrieben werden, aufgebrochen werden. Und dann muss ich meine neue Gewohnheit erst wieder etablieren. Das dauert seine Zeit. Und das Problem ist, die meisten Leute wollen ja Resultate sofort. Und wenn ich sage so, ja, du möchtest abnehmen oder du möchtest irgendwie fokussierter arbeiten und ich dann sage, ja, das kannst du tun, aber du musst mindestens 6 Wochen durchhalten, bis sich sozusagen die Veränderung wirklich spürbar zeigt. Und wir sind heutzutage nicht mehr so geduldig und auf gesellschaftlicher Ebene noch stärker. Also das heißt, also so ein Wandel braucht halt wirklich viele Menschen, die sich anschließen, die das vorleben, die das weitergeben, Kinder, die aufleben in einer neuen Art und Weise und die dann sozusagen dadurch die Gesellschaft auch prägen.
Was würdest du sagen, ist die schlechteste Eigenschaft von uns Menschen?
Dass wir unser Potenzial nicht nutzen.
Da stimme ich so zu.
Also wir haben alles, was es braucht. Und trotzdem, seit Jahrtausenden machen wir die gleichen Fehler nochmal. Also was haben wir aus der Geschichte gelernt? Dass wir nicht aus der Geschichte lernen. Das ist, finde ich, die schlechteste Eigenschaft von uns Menschen. Wir nutzen unser Potenzial nicht. Und eigentlich ist Lernfähigkeit eine supermenschliche Power-Eigenschaft. Wenn wir die alle nutzen könnten, dann hätten wir viele Probleme weniger heutzutage, glaube ich.
Ja, über das Thema Bildung und Lernen wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Aber Sven, sag mir, was ist denn deine große Stärke?
Ich glaube tatsächlich, meine große Stärke ist, dass ich gerne lerne und gerne zuhöre und gerne mit Menschen zusammen das tue.
Und was ist das Wichtigste, was du im Leben gelernt hast?
Dass es immer weitergeht. Das hört sich jetzt blöd an, aber dass wirklich die schlimmsten Sachen auch vorbeigehen und dass ich immer die Möglichkeit habe, wieder neu anzufangen, mich neu zu orientieren. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, wir alle haben immer wieder Geschichten gehabt, sei es Krankheiten, sonst was. Und zu merken, dass das vorbeigeht und dass man es überwinden kann, das ist auch eine super Power, die ich gerne meinen Kindern weitergeben wollen würde.
Das klingt gut. Und erzähl uns nochmal, also was hilft uns Menschen denn, unsere eigene Stärke zu finden? Kannst du uns da Tipps geben? Wie entdecken wir die?
Also erstmal ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einen Zugang zu sich selber zu finden. Geht so ein bisschen auch in diese Richtung mit, warum es so wichtig ist, sich selber zu lieben. Und es fängt erstmal damit an, es ist, glaube ich, erstmal wichtig, sich selber zu mögen und sich mit sich selber zu beschäftigen. Auch das hat ja auch einen negativen Klang, so ein bisschen selbstbezogen, Selbstsucht und so weiter und nimm dich nicht so wichtig. Ja, wenn Leute das im Extrem machen, ist es unangenehm. Aber gerade jetzt die Geschichte am Anfang, die Kinder, für die sind die wichtigsten Menschen sind wir Eltern. Was halt schön ist. Und ich muss es leider unterschreiben, dieses, ach, die Zeit geht viel zu schnell vorbei, stimmt leider absolut. Und dann kommt die Geschichte, dass die Kinder sich abgrenzen. Und wenn sie sich abgrenzen, dann sind sie erstmal, wie man heute so schön sagt, lost. Also das heißt, ihnen fehlt es an allen, an Orientierung und dies und das. Und für uns Eltern ist es erstmal, wir müssen auch umswitchen. Also es sind jetzt nicht mehr die Kinder, die sich freuen, dass ich denen irgendwie das Brot für die Schule geschmiert habe, sondern die sind vielleicht zurückgezogen, maulig und so weiter. Und ich weiß selber nicht, was ich machen soll. Also das heißt, eine sehr schwierige Phase für alle. Durch diese Phase bis hin zum Erwachsenensein muss man durchkommen. Und wenn man das schafft, sich eine positive Beziehung zu sich selber hinzubekommen, dann kann man auch erfahren, was kann ich gut, was kann ich schlecht, und vor allem auch, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also dieses, wo halte ich mich von fern und wo lasse ich mich anziehen, wo entwickle ich mich hin. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, also jedes Semester habe ich neue Erstsemesterstudierenden, über 300. Und viele haben wirklich einfach dieses Problem erstmal, weil ich immer frage, wie seid ihr ins Studium gekommen? Die wenigsten sagen, aus vollster Überzeugung, gibt es viele, also die das machen, die sich, das ist super, da merkt man, die sind auch schon sehr gesettelt. Aber ich würde sagen, so das Großteil sagt so, ja, ich wüsste nicht genau. Und dann hat mir irgendwer gesagt, ich studiere doch mal das. Und dann habe ich das jetzt erstmal gemacht. Mhm. Die brauchen noch ein bisschen, um ihre Stärken zu finden. Und das hat viel damit zu tun, wie gut kenne ich mich. Lange, ganz lange Rede, jetzt kommt der kurze Sinn. Also sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selbst kennenzulernen, hilft absolut, in seine Stärke zu finden.
Nun ist das sicherlich was man im besten Falle von den Eltern mitgegeben bekommen kann auch, aber nicht alle Kinder bekommen das. Das heißt, auch die Schule spielt da natürlich eine große Rolle. Und wenn wir über Schule sprechen und über den aktuellen Schulstoff, was siehst du da für Potenziale? Also gerade so Sozialkompetenzen und all diese Themen. Was glaubst du, könnten wir da vielleicht auch anders und besser machen, beziehungsweise wo liegen die aktuellen Herausforderungen?
Also erstmal, das ist immer so eine Geschichte, weil wir schließt sich wieder der Kreis, je früher wir anfangen, desto besser. Also deswegen, ich glaube, ein langfristiges Invest, was sich ökonomisch und gesellschaftlich komplett auszahlen würde, wäre Vollgas in die Frühförderung. Also wirklich zu sagen, wir gehen in die Kitas, wir achten darauf, dass es eben nicht einen Schlüssel gibt, dass eine Erzieherin, ein Erzieher mit 25 Kindern zu tun hat, sondern dass quasi es eine intensive Betreuung gibt und dass der Schwerpunkt eben nicht darauf ist, Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern emotionale Kompetenzen, auch da sich selbst kennenlernen und so weiter, weil es eben nicht so ist, dass ein Großteil der Kinder haben keine stabile und gute Beziehung zu Hause. Ist leider so. Also weil selbst wenn du die bemühtesten Eltern hast, wenn du zwei volltätig Berufstätige, die zu wenig Geld verdienen damit, das ist Stress, den die Kinder mitbekommen. Das heißt, sie haben die Eltern nicht da, sie kriegen den Stress der Eltern mit. Wenn die vielleicht dann auch noch kompensieren durch Rauchen und Konsum und so weiter, dann sind das sehr schlechte Bedingungen. Und dann muss das leider auch das System auffangen können. Aber dann muss das System qualitativ extrem hochwertig sein, weil die Kinder brauchen Bindung. Wenn die Bindung nicht da ist, entwickelt sich halt das System nicht. Also, ne? Also diese neuronalen Bahnen, die Netzwerke, die bauen sich halt unzureichend auf. Und deswegen ist das extrem wichtig. Und in der Schule ist letztendlich der Fokus wichtig auch auf die Gemeinschaft. Also es wird jetzt gerade viel diskutiert, brauchen wir ein Unterrichtsfach Glück, brauchen wir ein Unterrichtsfach Steuern, irgendwas. Mhm. Wir müssen einfach ganzheitlicher denken. Also wir müssen, wenn ich in die Schule gehe und also ich merke das jetzt einfach nochmal als Vater, der je länger er von seiner Schulzeit weg ist, die Schule immer schöner sieht. Aber ich weiß halt einfach, dass es auch einfach sehr anstrengende Zeiten gab, als ich selber Schüler war. Und ich merke das jetzt mit meinen Kindern einfach, wo man denkt, meine Güte, so lange sind die in der Schule. Also jetzt der gesamte Zeitraum. Das sollte ein Ort sein, wo ich richtig Bock habe hinzugehen und wo ich mich gut aufgehoben fühle. Und erstmal gut aufgehoben fühle ich mich da, wo eine Gemeinschaft ist, wo ich mich angenommen fühle. Weil das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind soziale Wesen. Und das wird auch zu wenig gedacht. Zu sagen, alles klar, wenn die Schule es schafft, dass das ein Ort ist, wo ich gerne hingehe, dann kann auch mal ein Unterricht nicht so gut sein. Dann kann auch mal ein Inhalt langweilig sein. Wenn ich da gerne hingehe und es eine Gemeinschaft gibt und es auch nicht diese, das sind die Erwachsenen und die haben mir das Sagen, sondern man eher sagt, okay, hey, ich bin dein Begleiter. Ich möchte sozusagen dich unterstützen, dass du halt was werden kannst. Und zwar hier wir zusammen. Also das würde auch wiederum, fällt mir gerade ein, passt sehr gut, würde auch die Gesellschaft ändern. Also wenn wir die Schulen nutzen würden, dass man Gemeinschaft lebt, dann muss das zwangsläufig eine Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Dann bin ich nach 13, 14 Jahren Schule, habe ich quasi das im Kleinen erlebt, was dann im Großen auf mich zukommt.
Wie blickst du durch deine psychologische Brille auf Ganztagsschulen?
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das immer so ein bisschen kritisch gesehen habe. Also bevor ich Kinder hatte, auch aus so einem verträumten Blick, so dieses so, ja, weil meine Frau und ich, wir wollten halt sehr gerne viel für die Kinder da sein und auch schauen, dass es mit der Kita nicht übertreiben und so weiter und so fort. Und die Sache ist halt die, selbst bei uns ist es nicht so einfach, das zu handeln. Aber wir haben perfekte Bedingungen. Mega privilegiert als Professor, bist verbeamtet, hast Möglichkeiten. Ich hab beide Kinder in der Eingewöhnung in der Kita begleitet. Also ich war mit der einzige Mann, aber es hat funktioniert. Und es war auch tatsächlich so ein bisschen, ich wollte das erleben dürfen. Deswegen sehe ich das eigentlich als ein Geschenk an. So. Aber es ist völlig klar, dass das eine Ausnahme ist. Und man merkt einfach, die Schere geht sehr früh auseinander. Also weil wir gnadenlos unterbesetzt sind und auch von den Inhalten zu eine geringe Qualität sozusagen in der frühen ist manchmal eine Aufbewahrung. Also ich habe in Frankfurt gelebt und wir sind dann gewechselt jetzt hier in die ländliche Region, wo wir großes Glück gehabt hatten. So. Ich weiß aber, wie es woanders aussieht. Also meine Schwester ist Grundschullehrerin mitten im Ruhrgebiet. Ich kenne die Brennpunktviertel und so weiter. Da haben wir teilweise Aufbewahrung. Und das, wenn du dir vorstellst, diese Kinder kommen dann in die weiterführende Schule und wir haben eine riesige Diversität. Du hast Kinder in der ersten Klasse, die können lesen. Du hast Kinder in der ersten Klasse, die können sich die Hose nicht selber anziehen. Das ist sozusagen der Unterschied. Dann ist die Geschichte, wenn beide Eltern arbeiten müssen, um wirklich die Existenz zu sichern, gnadenlos, dann hast du Kinder in der ersten Klasse, die Schlüsselkinder sind. Die gehen mit dem Schlüssel nach Hause und dann ist niemand da. Und dann das Einzige, was da ist, ist das Handy und YouTube. Und wenn dann noch diese Kompetenz zum digitalen Umgang fehlt, dann möchtest du nicht wissen, was Erstklässler sich schon für Zeug reinpfeifen. Also das heißt, gerade als jetzt die ganzen Krisen waren, wo TikTok zum Beispiel genutzt wurde, um auf die Kriege aufmerksam zu machen mit brutalsten Bildern, da gibt es einfach Kinder, die das regelmäßig sehen. Und deswegen ein Riesenproblem ist, wie erreichen wir die oder wie versorgen wir die, die wir sonst nicht erreichen und die die Versorgung nicht haben. Und da ist für mich eigentlich eine qualitativ hochwertige Ganztagsschule ein sehr, sehr wichtiges Element.
Stichwort Prävention. Es geht ja bei das Lebenscamp Ponyhof auch immer darum, Lösungen und Wege zu finden. Hast du noch Gedanken, die du mitgeben kannst? Zum einen, was ist vielleicht auch vor der Schule schon wichtig? Worauf kann man in ganz frühen Jahren achten, um alles so gut zu machen, wie es eben geht? Wohl wissend, dass wir natürlich alle jeden Tag Fehler machen.
Also ich glaube, was erstmal eine Sache ist, und dann nehme ich jetzt einfach mal alle Eltern mit rein, egal welchen Hintergrund und so weiter und so fort. Ich glaube, die meisten Eltern wollen erstmal das Beste für ihr Kind. Also deswegen, ich habe so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Aus allen Bereichen sagen die Leute einfach, ich will das Beste für mein Kind. Also selbst wenn das die Person in dem Moment eine Zigarette im Mund hat und das Handy läuft und so weiter. Ich will das Beste für mein Kind. Also das ist, glaube ich, erstmal schon mal gut. Die andere Geschichte ist, dass wir heutzutage, und das liegt einfach an der Zugänglichkeit von Informationen. Die Leute, die früher gelesen haben, die lesen heute immer noch. Die lesen heute auch lieber dann noch die Bücher über Erziehung und dies und das und so weiter. Aber die Leute, die nicht gelesen haben, die gucken sich irgendwelche Videos, irgendwelche Gurus und sonst was an. So. Und das heißt, von allen Seiten, und du guckst voll aus irgendwelchen Influencern, die augenscheinlich ja das tollste Leben haben und das super gut alles hinkriegen mit ihren Kindern. Das heißt, der Druck ist riesengroß auf alle Eltern, weil man will das Beste für sein Kind und man sieht immer nur die, die das am besten hinkriegen, und das hat mit der eigenen Realität nichts zu tun. Und das heißt, dass ganz oft versucht wird, irgendwie, ich muss ja fördern, ich muss ja was machen. Und das führt dann oft zum Gegenteil. Also gerade zum Beispiel, wenn ich die Kompetenz nicht habe in Mathematik, dann ist das okay. Dann muss ich eigentlich gucken, wie kriege ich das hin? Wie kann ich mein Kind unterstützen, dass es die Hilfe woanders herbekommt? Aber viele kompensieren das dann zum Beispiel, indem sie Druck ausüben, indem sie sagen, das ist wichtig für dich, du musst doch das in Mathe machen. Und das führt zum Gegenteil. Bei ganz vielen anderen Sachen auch, ja, man hat dies gelesen, muss mein Kind Japanisch lernen oder mein Kind muss ja Growth Mindset haben, also muss ich dem das jetzt beibringen. Und dieses, ich muss meinem Kind was eintrichtern, ist ein riesen Trugschluss. Deswegen ist so eine Geschichte, die sich auch für mich persönlich entwickelt hat, wo ich gemerkt habe, mit dem Selbstbild, ich möchte ein guter Begleiter für meine Kinder sein, fahre ich tatsächlich am besten. Weil es auch ein bisschen den Druck rausnimmt. Ne? Ich möchte nicht der Kumpel Freund sein, also das, die sollen sich ihre Kumpels und Freunde selber aussuchen. Ich will aber auch nicht der harte Oberstudienrat sein und auch nicht irgendwie der Coach, sondern idealerweise möchte ich ein Begleiter sein, der sensitiv ist und hört, wenn das Kind Unterstützung braucht und spürt, wenn es die Freiheit braucht. Und es ist mega anstrengend. Also ne, ich sag das jetzt so, es hört sich irgendwie cool an, ah, okay, aber mega anstrengend, jeden Tag aufs Neue. Weil wir haben ja oft Termine und so weiter und so fort und dann kann ich nicht den Freiraum lassen. Ne? Das heißt, ich habe ja oft dann Hürden, die sich durch den Alltag stellen. Wie schaffe ich es tatsächlich, diese Begleiterrolle ernsthaft auszufüllen, so dass ich dem Kind in seinem Freiheitsstreben, in seiner Autonomie und aber auch in seiner Sicherheitsbedürfnis unterstütze.
Das ist ja auch so ein permanentes Justieren, oder? Also das, was ich auch aus all den Dingen, die ich mir so anhöre, lese und so weiter, weiß, ist, dass man ja auch immer schauen muss, je nach Alter und natürlich klar Eigenschaften des Kindes, dass man auf der einen Seite natürlich Freiheiten lässt und auch Dinge selber entscheiden lässt, aber dass man es eben auch nicht übertreibt. Man kann Kindern auch zu viele Möglichkeiten geben. Wir haben in das Leben des Camp Ponyhof ja schon sehr viel über das Bauchgefühl geredet und wenn man es wirklich irgendwo auch sehr gut nutzen kann, dann ist es bei genau diesen Themen, weil da so ein gesundes Gefühl zu entwickeln, wie kann ich meinem Kind genau diesen Freiraum lassen, aber hier und da auch so ein bisschen Guidance geben und ihm so einfach bestmögliche Entwicklung ermöglichen. Das ist nicht so einfach, wie du es auch schon gesagt hast. Und das Thema Resilienz im Kindesalter, wie können wir das dann besonders fördern? Wie stärken wir das?
Also das ist tatsächlich ganz viel über diese Interaktion. Also weil wir haben eigentlich drei Grundbedürfnisse. Also es ist einmal dieses, wir sind soziale Wesen, wir wollen sozial eingebunden sein. Also wir wollen es sicher fühlen, also geliebt, angenommen fühlen. Dann wollen wir aber kompetent sein. Also wir wollen was können und das wollen wir erleben und wir wollen auch, dass das andere sehen. Deswegen macht diese Phase, wo guck mal Mama, ich habe das gemacht, guck mal Mama, ich habe das gemacht. Das ist dieses, die Kinder entdecken ihre Kompetenz und wollen Kompetenz erleben haben. Und dann kommt aber die Geschichte, wo die Kinder zum Beispiel dann auch irgendwann genervt sind und sagen, ich kann selber meine Schuhe anziehen oder ich kann auch selber die Jacke anziehen, auch wenn sie in dem Moment dann alles drunter und drüber knöpfen. Aber das ist eben dieses Autonomieerleben. Und das ist einfach eine Geschichte, dass es wichtig ist, sozusagen darauf zu reagieren. Wenn man sich das anhört, dann merkt man halt, was alles perfekt laufen muss, sozusagen, dass all diese Grundbedürfnisse ordentlich aufgebaut werden und auch immer, weil die sind nie im Einklang und so weiter. Und das ist nicht so leicht. Und Resilienz bedeutet eigentlich, den Umgang damit zu lernen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man möchte. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in erster Linie, das den Kindern transparent vorzuleben. Also dieses, oh, das hat nicht geklappt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und auch zu erklären, warum ist das nicht so schlimm. Und wenn das Kind, weil die Trotzphase bei Kindern ist, liegt daran, dass sie quasi unglaublich viele Wörter kennen, aber noch nicht selber so viel sprechen können. Also das heißt, das Verständnis wächst schneller als die Sprache. Und das heißt, das ist unglaublich frustrierend. So, und die Kinder lernen Zugang zu Emotionen und dies und das, alles gleichzeitig. Und dann wollen sie sozial eingebunden sein, sie wollen was können und das zeigen und sie wollen es alleine machen. Das schreit ja nur nach Frust. Und diese Phase ist extrem wichtig, um Resilienz aufzubauen. Wenn du dann autoritär bist und die Kinder zusammenbrüllst, dann lernt das Kind, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ich bin unzureichend, ich brauche einen Erwachsenen, der mir sagt, wo es lang geht. Das ist nicht gut. Da werde ich nicht autark und nicht autonom mit. So, laissez-faire einfach zu sagen, ja, mach dein Ding, ist auch völlig falsch, weil absolute Überforderung. Das Kind ist gerade in einem Wust aus allem und dann lässt du es alleine. Und da sind wir wieder bei diesem, ja, wertvoller Begleiter sein, zu spiegeln. Ah, okay, du bist nicht zu sagen, ah, was schreist du hier so rum? Sind doch nur Socken. Sondern erstmal zu sagen, du bist gerade ganz schön wütend. Bist du auch traurig? Ja, aber es sind ja zwei Sachen auf einmal. Komm mal her, in den Arm nehmen. Und dann, was ist denn passiert? Und dann, das Kind ist langsam beruhigt, ist in der Angenommenheit und kommt dann in der Kompetenz und sagt, ich will die Socke anziehen, passt nicht. Ah, okay, du hast versucht, die Socke anzuziehen. Okay, das hat nicht funktioniert. Möchtest du es nochmal probieren? Das hat die ganze Zeit nicht probiert. Probier es nochmal und dann ein bisschen helfen. So, dann hat es geklappt. Mhm. So, das Kind hat aber das Gefühl, als ich bin doch ein Sockenanzieher. Ich bin kompetent und ich habe es dann mehr oder weniger alleine geschafft, weil Papa hat ein bisschen gefudelt. Also auch noch alleine, autonom. So, und wenn ich diese Mikroerlebnisse immer wieder habe, dann merke ich, ich kann mit dem ganzen Kram, mit diesen Frustrationen und mit den Herausforderungen umgehen. Und wenn sich das manifestiert, und da sind wir wieder bei den Netzwerken und den Neuronen und so weiter, dann, und das halt eben gebettet in die Bedürfnisse, die sehr emotional auch geprägt sind, dann verfestigt sich das. Und das ist eben das Spannende. Resilienz, wenn das aufgebaut ist, passiert eigentlich immer dann, wenn ich in schwierigen Momenten eine Basis habe, die aktiv wird, die mir hilft, diese schwierigen Momente zu bewältigen.
Das war der erste Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Professor Sven Lindberg. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch einem lieben Menschen. Ich finde, er hat super viele Impulse und einfach spannende Dinge gegeben, die, ja, wo man auch so super Analogien bilden kann, die man wirklich super in seinen Alltag implementieren kann, um es mal auf wissenschaftliche Art und Weise zu sagen. Und ich freue mich auch immer riesig, wenn ihr mir Bilder schickt, wo ihr den Podcast hört. Teilt das gerne auf den sozialen Medien mit mir, wenn ihr mögt. Ihr findet mich bei Instagram oder LinkedIn unter Janina Lynn Otto und für alle Food- und Landthemen unter Frau Ultrafrisch bei Instagram. Und ich freue mich immer riesig, wenn ihr dem Podcast eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter dalassen mögt und abonniert doch auf jeden Fall den Podcast, damit ihr auch am kommenden Sonntag um 9 direkt die neue Folge hören könnt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und nur das Allerbeste. Eure Janina.